DW Menschen und Märkte.
Griechenland dominiert wieder mal unser Podcast, zu dem Sie Zhang Denghong herzlich begrüßt. Außerdem berichten wir über verbesserte Wirtschaftsaussichten in der EU und einen zufriedenen Daimler-Chef. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Das ist das Fazit, das der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble nach dem Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen gezogen hat. Tatsächlich prallten zwei Welten aufeinander. Und durch das Gespräch sind die Differenzen nicht weniger geworden. Matthias Reich.
Bundesfinanzminister Schäuble machte seinem Gast klar, dass einige der von der neuen griechischen Regierung angekündigten Maßnahmen nach Meinung der deutschen Regierung in die falsche Richtung gingen. Gleichzeitig, so Wolfgang Schäuble, sei unbestritten, dass die neue griechische Regierung zur Lösung der Schuldenfrage mit der sogenannten Troika kooperieren müsse. Athen hatte vor wenigen Tagen angekündigt, nicht länger mit Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission zusammenzuarbeiten. Giannis Varoufakis sagte, dass sein Land ein eigenes Spar- und Reformprogramm vorbereite, aber mehr Zeit brauche. Die griechische Regierung wolle ein Überbrückungsprogramm bis Ende Mai, damit sie etwas mehr Luft habe. Nach der Entscheidung der EZB, künftig keine griechischen Anleihen mehr als Sicherheiten für Bankkredite zu akzeptieren, steht die neue Führung in Athen enorm unter Druck. Finanzminister Varoufakis bat seinen deutschen Kollegen auch eindringlich um Hilfe. Wolfgang Schäuble wollte heute allerdings nur einige hundert deutsche Finanzbeamte anbieten, um Griechenland beim Aufbau eines funktionierenden Steuersystems zu unterstützen.
Aus Berlin, Matthias Reich. Paukenschlag am späten Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank kappt eine wichtige Finanzierungsquelle des griechischen Finanzsystems. Bisher konnten griechische Banken dank einer Sonderregelung Anleihen des eigenen Landes als Sicherheit bei der EZB hinterlegen und dafür frisches Geld von der Notenbank bekommen, obwohl diese Papiere Ramsch-Status haben. Das ist nun vorbei. Samir Ibrahim über die Reaktionen an der Börse.
Nur wenige Stunden, nachdem Griechenlands Finanzminister Yanis Varoufakis der Europäischen Zentralbank offiziell erklärt hatte, wie er sich den Umgang mit der Schuldenkrise seines Landes und der Kontrolltroika aus EZB, EU und IWF vorstellt, zog die Zentralbank die Konsequenzen. Sie nimmt ab nächster Woche keine griechischen Staatsanleihen von Banken an, damit die sich dafür Geld leihen können. Ein Paukenschlag. Denn Griechenlands Anleihen haben längst Ramsch-Status. Außer der EZB nimmt den griechischen Banken kaum jemand mehr die Papiere ab. Und auch die Europäische Zentralbank hätte das eigentlich nicht gedurft, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Dass die EZB trotzdem griechische Staatsanleihen als Sicherheit akzeptiert hat, liegt nur daran, dass Griechenland sich einem Hilfsprogramm unterworfen hat, inklusive der Kontrollen durch die Troika. Und wenn jetzt Griechenland sagt, wir wollen mit der Troika nicht mehr zusammenarbeiten und wir wollen auch kein weiteres Hilfsprogramm, dann sind ja gar nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, dann ist gar nicht mehr die Kontrolle der Staatengemeinschaft da.
Der Schritt der EZB sei deshalb nur logisch. Die Reaktion an den Finanzmärkten kam prompt. Die Börse in Athen brach ein, Aktien griechischer Banken verloren teils mehr als 20% an Wert. Der Euro verlor kurzzeitig kräftig und sogar der deutsche Aktienmarkt drehte am Morgen zunächst stärker ins Minus. Währenddessen versucht die Regierung in Athen zu beruhigen. Die Banken des Landes hätten ausreichend Geld. Die EZB habe schließlich auch die erlaubte Höhe für Notkredite erhöht. Diese könnten sich die Banken bei der griechischen Zentralbank leihen. Das stimmt auch, sagt Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING DiBa. Doch die Sache hat einen Haken.
Die griechische Zentralbank muss immer wieder zurückkommen zur EZB und diese Höchstgrenze abstimmen mit der EZB. Wenn die EZB sagt, Schluss, ihr habt genug gegeben, dann ist es auch wirklich Schluss. Und das würde wirklich der Anfang vom Ende des griechischen Bankensystems sein.
Vollkommen abwegig ist dieser Gedanke nicht, denn diese Notkredite, kurz ELA genannt, unterliegen ebenfalls Regeln, die auch die EZB nicht einfach ignorieren kann. Droht nämlich den ohnehin in Schwierigkeiten steckenden Banken die Pleite, sagt Jörg Krämer, ist es auch mit den Nothilfen schnell vorbei.
Die Europäische Zentralbank darf diese ELA-Notfallkredite an die griechischen Banken nur dann genehmigen, wenn sie davon ausgehen kann, dass die griechischen Banken ja noch über werthaltige Vermögenstitel verfügen. Das geht also nur so lange, wie die griechischen Staatsanleihen noch werthaltig sind.
Sprich, ob Griechenland seine Anleihen auch bedienen kann. Genau daran allerdings haben Ökonomen inzwischen immer mehr Zweifel. Knapp 8 Milliarden Euro muss Athen allein in den nächsten 2 Monaten aufbringen, um fällige Anleihen zurückzuzahlen. Allerdings weiß im Moment niemand genau, woher dieses Geld kommen soll.
Samir Ibrahim berichtete. Inzwischen gibt es konkrete Zahlen über diese ELA-Kredite. Die EZB soll griechischen Banken Notfallkredite in Höhe von 60 Milliarden Euro genehmigt haben. Aber wie gesagt, auch sie sind nicht bedingungslos. Wut herrscht in Athen über den EZB-Entschluss. Und einen Schuldigen haben die Griechen auch gefunden. Aus Athen Thomas Bormann.
Die griechische Regierung hat empört auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank reagiert, griechische Staatsanleihen künftig nicht mehr als Sicherheit für EZB-Kredite anzuerkennen. Dadurch wird es griechischen Banken erschwert, an frisches Geld zu kommen. Derzeit aber stehen die griechischen Banken unter Druck und müssen sich Geld leihen, weil viele Griechen aus Angst vor der Zukunft viel Geld von ihren Konten abheben. Regierungssprecher Sakellaridis sagte im griechischen Fernsehen zur EZB-Entscheidung, die griechische Regierung lasse sich nicht erpressen. Sie habe ein Mandat vom griechischen Volk, die Sparpolitik zu beenden. Deshalb werde die Regierung in Athen trotz des Drucks von der EZB an ihrem Kurs festhalten. Sakellaridis fügte hinzu, es gebe keinen Grund zur Beunruhigung. Schließlich könnten sich griechische Banken auch über sogenannte Notfallkredite Geld leihen. Die kosten allerdings deutlich mehr Zinsen als die bisherigen EZB-Kredite. Viele griechische Zeitungen beschuldigen die Bundesregierung in Berlin, die EZB-Entscheidung ausgelöst zu haben. Denn die Bundesregierung fordere stets, es dürfe keine Änderung in den Auflagen an Griechenland geben. Darauf sei die harte Linie der EZB zurückzuführen, schreibt etwa die konservative Zeitung Kathimerini in Athen und titelt heute Frontalzusammenstoß mit Berlin.
Thomas Bormann berichtete. Immerhin kann sich Griechenland nach Jahren der Rezession nun auf ein ansehnliches Wirtschaftswachstum freuen. Wachsen werden auch alle anderen Volkswirtschaften in der Europäischen Union. Sabine Hackländer über die Winterprognose der EU-Kommission.
Es ist eine durchwachsene Prognose mit einigen guten, aber eben auch schlechten Nachrichten, die Wirtschaftskommissar Moscovici heute in Brüssel vorgestellt hat. Gut ist das für dieses Jahr erwartete Wirtschaftswachstum, das seit 2007 erstmals in allen Mitgliedsländern wieder anzuziehen scheint, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Während Irlands, Litauens und Ungarns Volkswirtschaften bis zu 3,5% wachsen, stehen Länder wie Kroatien, aber auch Italien und die Niederlande mit unter 1% deutlich schwächer da. Deutschland liegt mit 1,5% knapp unter dem EU-Durchschnitt. Verantwortlich für den leichten Aufschwung in Europa sind laut Kommissionsanalyse gleich mehrere Faktoren. Der Fall der Ölpreise und der niedrige Eurokurs verschaffen uns natürlich eine willkommene Wachstumsspritze, während der Investitionsplan für Europa und das EZB-Staatsanleihenprogramm für weitere Stabilität sorgen werden, immer im Einklang mit Reformen und einer klugen Haushaltspolitik. So EU-Kommissar Moscovici. Allerdings gäbe es für die Mitgliedsländer noch einiges zu tun. Vor allem müsse wieder mehr investiert werden.
Investment remains weak.
In fast allen Mitgliedstaaten wird weiterhin zu wenig investiert. Zunächst, weil Staatsschulden abgebaut wurden, aber auch durch Steuerhemmnisse und aufgrund politischer und wirtschaftlicher Unwägbarkeiten. Dementsprechend hat sich auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt bisher nur leicht verbessert. Demnach sinkt die Arbeitslosenquote in der EU auf 9,8 und im Euroraum auf 11,2%. Das sei, so Moscovici, zwar besser als zuvor, aber immer noch unakzeptabel. Gefährdet wird der leichte Aufschwung auch durch die niedrige Inflationsrate. Denn nach der aktuellen Prognose rutscht die Eurozone in diesem Jahr erstmals in die Deflation, minus 0,1%. Der Negativwert sei insbesondere auf die dramatisch gesunkenen Energiepreise zurückzuführen. Erst 2016 erwartet die Kommission einen erneuten Anstieg der Teuerungsrate, dann voraussichtlich wieder auf einigermaßen gesunde 1,3%.
Über die durchwachsenen Zahlen aus der EU-Kommission berichtete Sabine Hackländer. Erfreulichere Zahlen kommen diese Tage von deutschen Unternehmen. So konnte heute in Stuttgart ein strahlender Daimler-Chef fast nur gute Nachrichten verkünden. Alfred Schmidt war bei der Bilanzpressekonferenz dabei.
So hoch wie nie zuvor, so viel wie nie zuvor. Das waren zwei häufige Formulierungen dieser Jahresbilanz. In zwei wichtigen Punkten konnte Daimler den Durchbruch schaffen. In China läuft es besser und die Umsatzrendite ist endlich gestiegen. Sie liegt bei über 8%, hoch von 6,5. Das freut die Aktionäre. Die sind sowieso gut gelaunt. Die Daimler-Aktie nämlich hat innerhalb von 2 Jahren ein Plus von 75% hingelegt. BMW im gleichen Zeitraum plus 25%. China ist der Schlüsselmarkt für Daimler im Moment. Mehr als die Hälfte ihres weltweiten Gewinns holen die Stuttgarter zurzeit in China. Die Vertriebsprobleme dort sind endlich gelöst. Der Konzern investiert hohe Summen. Daimler-Chef Zetsche will wieder Marktführer bei hochpreisigen Autos werden und dabei BMW und Audi abhängen. Dafür, so Zetsche, müsse man China gut bedienen.
China bietet nach wie vor ein riesiges Absatzpotenzial. Deshalb investieren wir weiter in unser Produktangebot. Wir bauen massiv unsere lokale Produktion aus. 2/3 der verkauften Autos werden in den nächsten Jahren auch in China gefertigt. Wir intensivieren unsere lokale Entwicklung. Ende des Jahres arbeiten für uns in China rund 500 hochqualifizierte Ingenieure und Designer.
Generell ist Daimler mit den Auslandsmärkten zufrieden. Selbst in Russland, wo man sich lange große Sorgen machte, bringt die Entwicklung übers Jahr gesehen keine Alarmstimmung. Zu Hause in Deutschland freut man sich vor allem darüber, 2 wichtige Ziele erreicht zu haben. Mehr junge Käufer, mehr Erstkäufer. Das gelang vor allem mit neuen Kompaktautos. Sogar der kleine Smart, der lange nicht so gut lief, konnte sich halten. Beim Thema Elektromobilität allerdings liegt Daimler hinter der Konkurrenz zurück. Da müsste sich bis 2020 noch viel tun, um die CO2-Ziele zu erreichen. Konzernchef Zetsche gelobte Besserung. Bis 2017 sollen insgesamt 10 neue Modelle mit Plug-in-Hybrid kommen, also mit einem Doppelantrieb aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb zum Einstöpseln.
Das Konzept des Plug-in-Hybrids bietet alle Vorteile des elektrischen Fahrens und gleicht mit dem Verbrennungsmotor die Nachteile aus, die E-Antriebe bei Reichweite und Ladeinfrastruktur heute noch haben. Hybridmodelle zeigen die größte Dynamik im Elektroautomarkt. Und wir gehen davon aus, dass das Segment weiter deutlich wächst.
Insgesamt will Daimler weiter wachsen. Weltweit wird investiert und bis 2020 soll es allein 11 neue Modelle geben, die keine Vorgänger haben. So wollen die Stuttgarter ihre Fähigkeit zur Erneuerung beweisen. Insgesamt zieht Daimler in vielen Bereichen seine geplanten Einsparungen weiter durch. Gleichzeitig mit massiven Investitionen nämlich drückt der Konzern die Kosten an allen Stellen, wo sie den Investoren in der Vergangenheit zu hoch erschienen. Zetsche will es schaffen, den Aktionären zuliebe den Gewinn pro Auto zu steigern.
Die starke Wachstumsphase verschafft uns dabei Handlungsspielraum. Wir können effizienter werden, indem wir unterproportional Kosten aufbauen. Die Bewältigung dieser unternehmerischen Herausforderung entscheidet langfristig über die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens.
Das sollte die Eigentümer des Konzerns zufriedenstellen. Viele Fondsmanager hatten in der Vergangenheit bemängelt, die Konkurrenz habe deutlich mehr Rendite pro Fahrzeug. Nach diesem Spitzenjahr allerdings kann wirklich niemand meckern. Die Ausschüttung an die Aktionäre ist ebenfalls auf Rekordniveau, ebenso die Profitbeteiligung für Daimler Tarifmitarbeiter. Sie bekommen eine Prämie von fast 4.500 €. Allerdings gilt das nur für die Hälfte aller Mitarbeiter weltweit.
Alfred Schmidt über die Daimler Bilanz PK. Das war's von uns. Fürs Zuhören bedanken sich Jürgen Kuhn in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.